SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mit Carsten Otte am Mikrofon, mit einem Lyrikband und 4 Romanen und mit Musik der Gruppe, ja, so heißt die Band wirklich, Maurice und die Familie Summen. Antworten ist das neue Nein. Es sind nicht nur die pointierten Texte von Maurice Summen, sondern auch seine sehr eigenwillige Musikmischung aus R&B, Soul und Funk, die aufhorchen lassen. Wer A sagt, muss auch B sagen, hat sich der in Westfalen geborene Musiker wohl gedacht, und so nennt er sein Debüt, das sich eben an jener amerikanischen Musiktradition abarbeitet, auch gleich mal selbstbewusst ironisch B-Merica. Von den Lyrics des jungen Maurice Summen zur Lyrik von Jan Wagner ist es insofern nicht weit, weil sich auch der Büchner-Preisträger sehr bewusst in die literarische Tradition stellt. Die Live Butterfly Show heißt sein neuer Lyrikband, den wir heute vorstellen. Außerdem haben wir in SWR 2 Lesenswert Magazin heute im Programm das Prosawerk eines weiteren Büchner-Preisträgers, nämlich den neuen Roman von Adolf Muschk, der seine Protagonisten unter dem Titel Heimkehr nach Fukushima ins verstrahlte Japan reisen lässt. Eine literarische Entdeckung, mit Didi Drobners Roman Als die Kirche den Fluss überquerte, in dem ein junger Mann nicht nur eine auseinanderbrechende Familie, sondern auch seine Mutter vor dem Tod retten möchte. Das Romandebüt Der Platz an der Sonne von Christian Torkler, das mit dem Gedanken spielt, nicht Europa, sondern Afrika wäre der Kontinent, auf den die halbe Welt flüchten möchte. Sowie den zweiten Roman von Andreas Martin Wiedmann, der unter dem Titel Messias von einem Pendler zwischen unterschiedlichen Welten erzählt und der Sehnsucht nach Erlösung. Und damit wir nicht gleich im literarischen Himmel landen, bieten wir zwischen den Beiträgen, wie gesagt, ein sehr irdisches Vergnügen. Musik von Maurice Summen, immer nach dem wunderbar skurrilen Motto: Nicht antworten ist das neue Nein.
Ich rede, ich hab immer Zeit, ich brauch ein Feedback. Ich will ein ehrliches Feedback. Seit wann drückst du mich an, seit wann drückst du mich weg? Unbekannte Nummer, was für ein Dreck. Ich brauch ein Feedback, brauch ein ehrliches Feedback. Ich will dich nicht mehr nerven, aber irgendwie zwingst du mich.
Kaum ein Lyriker erreicht ein solch großes Publikum, kaum ein Autor versteht es so gut, den tradierten Formenreichtum des Gedichts in die Gegenwart zu holen. Jan Wagner gehört zu den sprachmächtigsten und erfolgreichsten Lyrikern der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt hat ihm deshalb im vergangenen Jahr die höchste Literaturehrung des Landes verliehen, den Georg-Büchner-Preis. In seinen Gedichten, so begründete die Jury die Wahl, vereine Wagner spielerische Sprachfreude und meisterhafte Formbeherrschung. 3 Jahre zuvor wurde der 1971 in Hamburg geborene Dichter für seinen Band Regentonnenvariationen mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet, eine Ehrung, die zuvor nur Prosaautoren vorbehalten war. Neben den Hymnen auf seine Dichtkunst gibt es allerdings auch scharfe Kritiker, die ihm Kitsch und Biedermeier vorwerfen. Interessanterweise ist Jan Wagner insbesondere in der sonst verschworenen Lyrikszene stark umstritten. Nun ist sein neuer Gedichtband erschienen. Die Live Butterfly Show heißt das Buch, das Ulrich Rüdenauer vorstellt.
Auch den Schwaben Eduard Mörike hat man gerne missverstanden und tut es zuweilen noch immer. Als braven Biedermeier-Autor und Naturidylliker, der Tennlein und Rösslein besingt. Wer sich allerdings die Mühe macht, Mörikes Poesie genauer zu studieren, der dürfte zu einem ähnlichen Schluss kommen wie sein sehr viel jüngerer Dichterkollege Jan Wagner. In seinem Essayband »Der verschlossene Raum« schreibt er über Mörike:
»Immer liegen Idylle und Schrecken dicht beieinander. Er ist ihr eingeschrieben wie der Kindheit der Tod. Und so ist der wahre Idylliker jener, der um die Zerbrechlichkeit des Refugiums weiß und erst deshalb seine Schönheit zu schätzen vermag, weil ihm die Angst selbst dort ans Herz fasst.«
Das ist durchaus als Auskunft in eigener Sache zu verstehen. Wenn sich Jan Wagner in seinem neuen Gedichtband einem so unscheinbaren Gegenstand wie dem Rettich widmet, dann schlummert selbst da, inmitten dieser Beschränkung aufs Gewöhnliche, ein Abgrund, die Tiefe, aus der man diesen mächtigen Stoßzahn herausgezerrt hat. Wie ein Wilderer steht das Dichter-Ich vor der Rübe, dem marmornen Unterschenkel Apolls. Und am Küchentisch?
»Beschleicht dich das Gefühl, du habest exakt um sein Gewicht an Gewicht verloren. Würdest noch leichter, leichter. Draußen knackt der Wald, rückt auf mit Augen und mit Ohren. Geschrumpft zu wenig mehr als einem Nugget. Eine Feder im Windzug. Nichts als ein Flaum vor diesem stummen Albino-Gott. Sieht man dich kaum. Sein Name, der wie ein Seufzer entwich, ein Stoßgebet. Hätte ich, hätte ich. Dein Haus liegt kalt und unbewohnt unter dem Rettichmond.«
So hebt die Live-Butterfly-Show mit einer durchaus schauerlichen Doppelbödigkeit an. Das neue Werk des letztjährigen Büchner-Preisträgers mit einem Gedicht, das die poetologische Grundgestimmtheit Wagners in sich trägt. Jeder Gegenstand, und sei er noch so gering, kann dem Gedicht Material sein. Und je genauer, je detaillierter man ihn zu fassen sucht, desto mehr offenbart ein solches Alltagsding, eine Pflanze, ein Tier, jenen Ausschnitt von Welt, der schlicht und klein unter dem Mikroskop des Dichters zu imposanter Größe anschwillt. Und, das nicht zuletzt, von unserem Dasein spricht, auch von unserer Zeit und der Vergänglichkeit. Das Schöne ist nichts als des transzendenten Anfang. Etwas anderes lässt sich an diesem Eröffnungsgedicht ebenfalls ablesen. Die Lust am Spiel mit metrischen Formen, mit Reimen, Unreinen und Reinen. Selten hält sich Wagner sklavisch an bestimmte Muster, aber immer beginnen seine Gedichte zu tanzen, in einem charakteristischen Rhythmus aufzugehen, Form und Inhalt eng umschlungen. Jan Wagner musste sich von jenen Dichterinnen und Dichtern, die sich der ominösen Avantgarde zugehörig fühlen, eine Menge Spott gefallen lassen, zumal er in den letzten Jahren mit Preisen geradezu überschüttet und so zum Vertreter einer vermeintlich allzu kulinarischen Gegenwartslyrik stilisiert wurde. Gerade seine Bezugnahme auf tradierte Versformen machte ihn verdächtig, seine Vorliebe für einen poetischen Ton, in dem das Schwere an Gewicht verliert, federleicht erscheint. Harmlos und gegenwartsfern sei das. Sein Erfolg auch bei Leserinnen und Lesern, die sonst das Lyrische scheuen wie der Teufel das Weihwasser, löste zwar nicht bei der Kritik, aber in der jüngeren Lyrikszene Widerspruch aus. Als Wunschschwiegersohn der deutschsprachigen Lyrik wurde er einmal bezeichnet, und man weiß nicht, ob das vergiftetes Lob oder sanfter Angriff ist. Aber das sind doch nur Scharmützel, die weniger den Dichter treffen sollen als den vermeintlichen Repräsentanten einer etablierten Kultur. Die gebrochene oder besser zerbrechliche Schönheit seiner Gedichte, die aus genauester Beobachtung und stetiger Verdichtung gewonnene Bildhaftigkeit seiner Verse, in denen wie bei Mörike eine tiefe melancholische Skepsis lauert, das ist schlicht meisterlich. Was die Frage der Tradition angeht, ja, auch im neuen Band huldigt Jan Wagner seiner Leidenschaft etwa für Sonett oder für die Sestine, jener strengen Form, in der 6 Strophen lang die Reimwörter der ersten immer wieder aufgenommen werden und die in einer 3-zeiligen Schlussstrophe endet. Die Form, der er sich unterwirft, sei in Wahrheit aber gar nicht streng, hat Wagner oft betont. Wenn man vorgegebene Schemata nicht als Verpflichtung, sondern als Spiel begreife, lasse sich besonders frei agieren.
Fortschritt ist das, was man aus dem Rückgriff macht.
Jan Wagner macht daraus erstaunlich viel. Seine Formenpalette wurde schon erwähnt und das thematische Spektrum ist ebenso weit und reich. Die Gedichte widmen sich zum Beispiel einer Lampe, einem 40 Watt Zentralgestirn, deren flackerndes Licht ein Assoziationsspiel in Gang setzt, das ins Arktiseis führt und zu John Franklins Traum von einer Nordwestpassage. Es findet sich die hintersinnige Elegie auf einen Lateinlehrer, der morgen für morgen mutig vorrückt, von den Barbaren durch nichts getrennt als den hölzernen Reihen der Tische. Oder ein Zyklus mit kalifornischen Sonetten, poetische Botschaften an die Zuhausegebliebenen, die jene 6 Postkarten aus Kalifornien aufgreifen, die in seinem Essayband »Der verschlossene Raum« enthalten sind. Wagner zehrt, wie schon in früheren seiner Gedichtbände, nicht selten von Erinnerungspartikeln seiner Kindheit und spinnt sie mit Freude an überdrehten Witz fort. Der Glastisch, in den der 6-Jährige fällt, die erste aller Katastrophen. Der Onkel, der an seinen Hosenträgern hereinschwebt wie ein prächtiger Fesselballon. Oder er besinnt sich jener Kapitäne, die an seinem Heimatort Ahrensburg zum Lebensabend anlegten. Schweigsame Männer mit Fischen im Namen, einsilbig, silbrig, ankernd in der Witwenbucht. Solchen frühen soziologischen Beobachtungen folgen Lauschstudien. Mit lautem Gekrächz, kein Rokoko, ein Rakrakra, humpeln Krähen um die Picknickdecken und jede Strophe des Krähenhymnus formt schon grafisch den Flügelschlag und rhythmisch das Klicken, Klacken nach, wenn die Heretikertauben über das Blechdach des Gärtnerschuppens trippeln. Das sind nicht nur ungemein feine Lauteindrücke und Bilder, sondern das Gedicht selbst nimmt eine flatternde Gestalt an. Mit einem noch anderen, schlecht beleumundeten Tier hat es Wagner ebenfalls. Der Marder wird auf seinem blutigen Raubzug in den Taubenschlag begleitet und die dem Band ihren Titel gebenden Schmetterlinge vollführen ihre Flugkunststücke, ganz wie nebenbei. Kreaturen und Pflanzen finden also Eingang in diese Gedichte, Improvisation über romantische Bildwelten und das Porträt eines alten Bikers im riesigen Montana stehen Seite an Seite. Ausflüge an den Ganges und zu entlegenen, fast jenseitigen irischen Inseln werden in wenigen Zeilen zu weltöffnenden Bildbänden. Subtile Lichtspiele und olfaktorische Reize sind zu erleben. Das Staunen angesichts der beobachteten Phänomene löst sich nicht selten in herrlich gewitzte, überraschende Wendungen auf. Denn Jan Wagner weiß nicht nur um die Geheimnisse der Natur, sondern auch um unsere Kleinheit und Ohnmacht. So parodiert er ein Geburtstagsgedicht, in dem er den Wimpernschlag eines Menschenlebens mit einigen anderen Zeitdimensionen kontrastiert.
Lasst uns, ihr Lieben, sobald die Dochte entzündet sind, die Salve von Korken den Mondgong dröhnen lässt, auch an die Wesen, die wirklich alt sind, denken, abgetaucht in dicken Mänteln aus Speck, zwischen Kraken und Grill in ewig dunklen Arktiswassern, groß wie Kathedralen, die Grönlandwale, mit den Harpunenspitzen, eingewachsen im Fleisch wie Äxte aus der Bronzezeit ins Schlachtfeld, durch ihr Walhalla aus Eisbergen schwebend, noch immer das Ächzen von Franklins Mannschaft im Ohr.
Das Berückende an Jan Wagners Texten ist die Verrückung des Blicks. Uns Lesern wird eine andere Perspektive auf das Vertraute gewährt. Das Übersehene öffnet sich, offenbart sich uns durch die so mühelos wirkende Kunst Wagners. Sein immer wieder durchscheinender Humor, der nicht unerwähnt bleiben darf, ist dabei nicht allein ein Lockmittel für den Leser. Er ermöglicht, ähnlich wie Wagners Faible für klassische Form, Erkenntnis. Mit ihm durchdringt er oft das Schreckliche, das gerade im Alltäglichsten immer auch lauert. Er schärft die Wahrnehmung fürs Abseitige im Banalen. Übrigens zu guter Letzt noch ein Rat an die Leserinnen und Leser. Man sollte Gedichte, diese aber ganz besonders laut lesen oder sich vorlesen lassen. Dann erst entfaltet sich ihre klangliche Sinnlichkeit und ihre rhythmische Raffinesse ganz und gar. Und ihr Zauber.
Ulrich Rüdenauer über den Gedichtband Die Live Butterfly Show von Jan Wagner, herausgekommen im Hansa Berlin Verlag. Und für uns ist das neue Werk des Büchner Preisträgers auch das SWR 2 Buch der Woche.
Es sind so viele traurige Gesichter um mich herum auf den Straßen.
84 Jahre alt ist der Schweizer Schriftsteller Adolf Muschk mittlerweile und er kann auf ein imponierendes Werk von Erzählungen, Romanen und Essays zurückblicken. 1994 bekam Muschk, der eine Zeit lang auch die Berliner Akademie der Künste leitete, den Büchnerpreis zugesprochen. Der polyglotte Schriftsteller hat sich immer wieder auch mit politischen Fragen beschäftigt, einmal sogar für ein politisches Amt kandidiert. Jetzt ist sein neuer Roman erschienen. Heimkehr nach Fukushima heißt das vergleichsweise schmale Buch, das eine auf den ersten Blick skurrile Geschichte erzählt. Muschk schickt nämlich einen deutschen Architekten gemeinsam mit einer japanischen Begleiterin in das nach dem Tsunami von 2011 verstrahlte Gelände rund um das Atomkraftwerk Fukushima. Was Paul Neuhaus, so heißt der Mann, dort zu suchen hat und welch wundersame Entdeckungen er macht, sagt Ihnen Christoph Schröder, der Heimkehr nach Fukushima gelesen hat.
Fukushima heißt ins Deutsche übersetzt Insel des Glücks. Doch nach dem Tsunami im März 2011 und der dadurch verursachten Nuklearkatastrophe würden nur sehr wenige Menschen das zweifelhafte Glück auf sich nehmen, das kontaminierte Terrain zu betreten, geschweige denn dort zu leben. Mehr als 170.000 Einwohner der Provinz, etwa 250 Kilometer nordöstlich von Tokio, wurden seinerzeit evakuiert. Der Brief, der den Architekten Paul Neuhaus im Frühjahr 2017 erreicht, kommt von Ken. Ihn und seine Frau Mitsu hat Paul vor vielen Jahren in Deutschland kennengelernt. Nun lädt Ken Paul im Auftrag seines Onkels nach Japan ein. Der Onkel ist Bürgermeister eines Dorfes in der Provinz Fukushima. Die Regierung hat die Region zur Wiederansiedlung freigegeben, doch die Bevölkerung weigert sich, zurückzukehren. Der Bürgermeister bittet Paul Neuhaus, in sein Dorf zu kommen, um dort eine Künstlerkolonie zu gründen. Diese soll, so die Vorstellung, ein Startsignal zur Heimkehr für die in verstreuten Notunterkünften lebenden Dorfbewohner sein. Die Motive für diesen Plan gründen, so zumindest die offizielle Lesart, in einem gesellschaftlichen Verantwortungsgefühl, das die beschädigten Biografien instand setzen soll.
Er möchte, dass sein Dorf das erste ist, das Pionierdorf in einer anderen Welt. Wenn nicht das schönste Dorf Japans, so doch das mutigste. Keinem Gewinn zuliebe, sondern aus Selbstachtung, aus Sorge um die Zukunft des Menschen. Die wahre Katastrophe ist nicht die nukleare, es ist die soziale. Sie zerstört den Kern der Menschen.
Das ist, ganz nüchtern betrachtet, ein relativ hanebüchener Erzählansatz. Doch Adolf Muschk entwickelt aus dieser Idee ein zunächst leicht befremdliches, dann aber zunehmend anziehendes, elegant und leicht geschriebenes und doch auf verschiedenen Ebenen komplex verwobenes Buch. Paul Neuhaus, 62 Jahre alt, lebt in einem Freiburger Vorort in einem exzentrisch konstruierten, aus zwei Glasquadern bestehenden Haus. Seine Architektenlaufbahn hatte er vor mehr als 30 Jahren unterbrochen, um ein philosophisch angehauchtes Traktat mit dem Titel »Hier und Jetzt« zu verfassen. Und weil Paul das Angebot aus Japan auch gegen die Warnungen seiner Lebensgefährtin Susanne reizt, nimmt er es an und steigt im April 2017 in ein Flugzeug nach Tokio. Im Gepäck hat er die Nachkommenschaften, eine Erzählung seines Leib- und Magenautors Adalbert Stifter. Eine weitere Skurrilität, die Muschk sich erlaubt und im Verlauf des Romans mit staunenswerter Kunstfertigkeit plausibel werden lässt. Denn die Stifter-Erzählung, in der ein Kunstmaler anstrebt, die Natur sich selbst ähnlicher darzustellen, als sie es ist, verknüpft Musch gleich auf mehreren Motivebenen mit Pauls japanischer Reise.
Auf ihre verschämte Weise war Stifters Sprache zugleich eine Verräterin, ja ein Vergrößerungsglas dessen, was sie verbarg. Seine Art, nicht davon zu sprechen, machte es unheimlich gegenwärtig. Das Göttliche enthüllte sich so, wie man von ihm niemals hätte sprechen dürfen. Und die andächtige Demut seiner Bilder war verstörender als ihre verschwiegene Nacktheit.
Scham ist ein Schlüsselwort des Romans. Sie spielt in den Biografien sämtlicher Protagonisten auf unterschiedliche Weise eine Rolle. Die Fukushima-Katastrophe wird in der Familiengeschichte von Ken verknüpft mit dem Atombombenabwurf auf die Stadt Hiroshima, der für die Japaner ein Symbol der Niederlage und der Schuld ist. Und auch die Begriffe Natur und Vergänglichkeit spiegeln sich in Muschs Roman in der Stiftererzählung. Ken, der mit seinem Brief die Reise initiiert hat, stellt sich als schwer krank heraus. Also begleitet nur seine Frau Mitsu Paul durch das verseuchte Gebiet, beide in Schutzanzügen und ausgerüstet mit einem Geigerzähler. Diese Passagen sind ohne Zweifel die besten des Romans. Musch gelingen hier Szenen, die man nicht so schnell vergessen wird. Da ist eine Frau, die mit ihrem Mann zurück in ihr altes Haus gezogen ist. Nachdem der Mann kurz darauf verstarb, vernichtet die Frau nun regelmäßig das Unkraut auf dem gemeinsam geplanten, aber noch nicht angelegten Reisfeld, dem Geist ihres Mannes zuliebe. Oder der alte Yoshimura, der weiterhin die Kühe der Region versorgt, obwohl sie für niemanden mehr zu gebrauchen sind. Das Potenzial, das in dem Szenario steckt, schöpft Adolf Muschk voll und ganz aus. Sicher, die Mischung aus der exotischen Fremdheit der japanischen Kultur und der erhabenen Schönheit der versehrten, aufgelassenen Landschaft ist ein dankbares Arbeitsgebiet für einen Schriftsteller. Aber man muss es auch erst einmal aufspüren und sich zu eigen machen können. In der Beschreibung der Gebäude, auf die Paul und Mitsu treffen, entwickelt Muschk eine wiederum an Stifter angelehnte Ausführlichkeit und Präzision.
Der Hof zwischen den Gebäuden bildete mit dem Sodbrunnen in der Mitte ein Karree, das auf drei Seiten von einem gedeckten Wandelgang umlaufen war, und ein frisch ergrünter Ahorn warf seinen Schatten darauf. Die Großzügigkeit der Architektur hatte etwas Feierliches und erinnerte an einen Kreuzgang. Hinter der holzbelegten Vorbühne sorgten die Fluchten der verglasten Papierwände für den Eindruck räumlicher Einheit.
Heimkehr nach Fukushima ist auch, man ahnt es schnell, eine Liebesgeschichte. Paul und Mitsu entwickeln auf ihren gemeinsamen Exkursionen eine gegenseitige Anziehung, der sie weder widerstehen können noch wollen. Das Resultat sind zwei, man muss es so deutlich sagen, ganz und gar grauenhafte und peinliche Sexszenen, bei deren Lektüre sich umgehend, da ist der Begriff wieder, Fremdscham einstellt. Glücklicherweise sind sie recht kurz. Zudem hat Adolf Muschk der ersten Liebesszene in einer ironischen und selbstimprägnierenden Wolte umgehend wieder ein Stifterzitat nachgestellt.
Freilich sagt man, es sei ein großer Fehler, wenn man zu wirklich das Wirkliche darstelle.
Das ist zutreffend, aber es ist auch verzeihlich angesichts der poetischen Kraft, mit der Adolf Muschk zwei Menschen auf ein gleichermaßen konkretes wie literarisches Terrain führt. Heimkehr nach Fukushima ist ein tiefgründiger, philosophischer Roman, der Reflexionen über Schicksal und Eigenverantwortlichkeit mit überraschenden Beobachtungen und Erkenntnissen paart. Vielleicht muss man so alt werden wie Adolf Muschk, um ein derart ausgeklügeltes und reifes Buch schreiben zu können.
Christoph Schröder über den Roman Heimkehr nach Fukushima von Adolf Muschk, erschienen im CH Beck Verlag.
Auf den Straßen, auf den Bürgersteigen, in der Bahn, in den Clubs, im Kino, im Netz und an der Bushaltestelle. Es sind so viele traurige Gesichter um mich herum. Es sind so viele traurige Gesichter um mich herum.
schon ewig kenn. Gib mir deine Hand, ich geb dir meine und wir spazieren zusammen. Raus aus der Stadt, wo Kitsch ist cool, Klischee und Amour, sich Mensch und Mensch ohne Maschine vereint und sich alles auf die Liebe reiht. Sie oder er, erstmal und für immer your lover. Es sind so viele traurige Gesichter um mich herum.
Es ist keine Seltenheit, dass Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die noch am Anfang ihrer literarischen Karriere stehen, eine Art Doppelexistenz führen. Zum einen gibt es jene Beschäftigung, die man zuweilen etwas abwertend auch Brotberuf nennt, und daneben gibt es das künstlerische Schaffen. Manchmal ergänzen sich diese beiden Felder. Bei großem literarischen Erfolg kann der 9-to-5-Job aufgegeben werden. In anderen Autorenbiografien scheinen die beiden Arbeitsbereiche jahrzehntelang gut zu harmonieren. Didi Drobner, geboren 1988 in Bratislava und seit 1991 in Wien lebend, arbeitet in der IT-Branche, was ihr offenbar nicht ausgereicht hat, denn 2014 erschien ihr Debütroman Zwischen Schaumstoff. Einige Stipendien und Auszeichnungen hat Drobner für ihre literarische Arbeit bislang erhalten und nun ist im Piper Verlag ihr zweiter Roman erschienen. Als die Kirche den Fluss überquerte, lautet der Titel, und ich freue mich, mit der Autorin über das Buch zu sprechen. Guten Tag, Frau Drobner.
Guten Tag, hallo.
Frau Drobner, Ihr Roman beginnt mit der kurzen Beschreibung eines schönen Sommers. Eine vierköpfige Familie macht Ferien am Strand, am Ende des Urlaubs aber ist Vater Dieter nicht mehr da. Er trennt sich von seiner Frau und zunächst auch von seinen beiden Kindern Daniel und Laura. Wir Leser verfolgen die vielen dramatischen, aber auch humorvollen Wendungen, die das Buch im Folgenden breithält, aus der Sicht von eben jenem jungen Daniel. Frau Drobner, warum haben Sie sich für diese Erzählperspektive entschieden?
Ich habe mich für diese Erzählperspektive entschieden, weil Daniels Figur meiner Meinung nach einfach die spannendste ist. Er ist ein junger Mann, der in einer Familie mit starken Frauen aufgezogen wurde und an sich ein sehr offenes, modernes Männlichkeitsbild lebt. Nach der Trennung der Eltern erleidet er aber eine absolute Identitätskrise und überkompensiert an allen Ecken und Enden. Und das wollte ich mir einfach genauer anschauen, was da mit einem jungen Menschen passiert.
Sie sagen Identitätskrise. Wie reagiert Daniel denn auf die Trennung der Eltern?
Ja, Daniel verliebt sich anschließend in seine Schwester, will seine sterbende Mutter im Alleingang retten und dem Vater beweisen, dass er ein starker Mann sein kann, der die Familie in seiner Abwesenheit dennoch selbstsicher aus unsicheren Gewässern hinaus manövriert. Gleichzeitig will er Künstler werden, gleichzeitig will er ein cooler, souveräner Mann sein wie sein Onkel Billy. Also einfach viel zu viele Dinge gleichzeitig und das kann einfach nicht gut gehen.
Nun hätte man das ja auch ein bisschen einfacher erzählen können. Zum Beispiel hätte sich der Daniel in ein nettes Mädchen aus der Nachbarschaft verlieben können. Warum haben Sie sich dagegen entschieden?
Tabu brechen macht einfach manchmal Spaß. Und in diesem Fall ist das Verliebtsein ja nur eine falsche Interpretation von Daniel. Da geht es eigentlich im Prinzip um Verlustängste. Seine Eltern trennen sich, die Familie bricht auseinander und Daniel hat einfach Angst, auch noch seine Schwester zu verlieren.
Vielleicht schauen wir uns doch nochmal diese Erzählperspektive an. Es ist ja Rollenprosa. Sie schreiben aus der Sicht eines jungen Mannes. Welche Herausforderung bestand denn, eben genau diese Perspektive einzunehmen?
Die Herausforderung ist natürlich bei einer Ich-Perspektive immer die, dass man ein sehr eingeschränktes Blickfeld hat und dennoch sehr viele Dinge gleichzeitig erzählen muss. Außerdem hat es mich gereizt, mal eine männliche Perspektive auszuprobieren, mal etwas ganz Neues. Und ich fand Daniels Figur sehr spannend, weil er einfach so sehr zerrissen ist und ich wollte mir genau anschauen, wie er sich selbst finden kann. Insofern ist es dann doch wieder ein bisschen eine Coming-of-Age-Geschichte.
Warum verlässt der Vater überhaupt die Familie?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist am Anfang nicht ganz klar. Das wollte ich auch gar nicht so genau erzählen, einfach aus dem Grund, weil ich der Meinung bin, dass die Kinder von Eltern, die sich trennen, auch nicht immer genau wissen, warum sich die Eltern trennen. Und es für Daniel insofern auch nicht relevant ist, weil für ihn nur das Endresultat zählt. Also der Vater verlässt die Familie und er erklärt ihn dann ja auch zum Bösewicht und gibt ihm die Schuld an allem, was dann der Familie im Weiteren passiert.
Es gibt noch eine Reihe von Nebenfiguren, etwa Großcousine Miriam, die ist eine erfolgreiche Künstlerin, sowie Onkel Billy, der offenbar Spaß an Sadomaso-Monturen hat. Hier zeigen sie nun wirklich ihren Text von der humorvollen bis grotesken Seite. Das sind ganz starke Szenen. Welche Rolle spielen denn diese Nebenfiguren im Leben des Erzählers?
Eine sehr große. Sie sind als erstes außerhalb des unmittelbaren Familienverbandes, sind aber trotzdem nah genug dran, um wichtige Bezugspersonen für Daniel zu sein. Und die Großcousine Miriam sowie auch der Onkel Billy versuchen, dem Daniel ein bisschen Halt zu geben und ihm auch andere Wege aufzuzeigen. Und da arbeitet sich Daniel dann auch ein bisschen erfolglos ab. Im Endeffekt kommt es ja nur darauf an, erst als er versteht, dass er sich selber finden muss, kann das Ganze dann funktionieren.
Daniel erlebt noch ein drittes Trennungsdrama, das schließlich alles überwölbt. Nach der Trennung der Eltern muss er sich nämlich nicht nur von der Vorstellung trennen, seine Schwester lieben zu können. Er muss auch miterleben, wie seine Mutter an einer Parkinson-Demenz erkrankt. Das sind die düstersten Passagen ihres Romans. Wie merkt die Familie denn, dass die Mutter schwer krank ist und wie bewältigt sie die anstehenden Probleme?
Das ist eine sehr gemeine Krankheit, die Parkinson-Demenz. Erstens setzt sie schon sehr, sehr früh ein. Die Mutter ist ja auch vergleichsweise sehr jung. Und am Anfang merkt es die Familie gar nicht, weil die Mutter natürlich ebenfalls mit ein paar Schutzmechanismen überkompensiert und die Krankheit versteckt vor den anderen Familienmitgliedern. Das heißt, es schleicht sich auch so langsam hinein, das Misstrauen und die Zweifel, dass da irgendetwas im Argen liegt und gleichzeitig die Angst, den Finger draufzulegen. Und als die Familie dann draufkommt und diese schreckliche, alles verändernde Diagnose kommt, ist auch wirklich von einem Tag auf den anderen alles anders. Und die Familie sortiert sich um die Figur der Mutter neu, muss sich neu sortieren, weil das anders nicht gehen würde.
Mehr werden wir jetzt hier nicht verraten, denn es lohnt sich, diese intensiven Schlusskapitel zu lesen, in denen dann übrigens auch der zunächst rätselhafte Romantitel aufgelöst wird. Also bei der Lektüre des langsamen Sterbens der Mutter habe ich mich gefragt, wie viel Autobiografie der Autorin steckt in diesen Seiten. Frau Droppner, klären Sie mich auf.
Das ist immer so eine beliebte Frage.
Aber in diesem Fall traue ich Sie.
Ja, absolut berechtigt. Ich muss Sie aber leider enttäuschen. Es ist
Sie enttäuschen
gar nicht autobiografisch. Ich habe ein pathologisches Interesse für neurodegenerative Krankheiten. Ich kann es Ihnen nicht sagen, warum, aber es interessiert mich einfach wahnsinnig. Und das wollte ich mir in diesem Roman genauer anschauen. Vor allem wollte ich herausarbeiten, weil oftmals werden diese Krankheiten ein bisschen romantisiert dargestellt, dass sie die Personen auf die Essenz ihres Charakters runterbrechen. Aber das stimmt einfach nicht. Neurodegenerative Krankheiten sanden wirklich den gesamten Charakter ab, davon abgesehen, dass es zum körperlichen Verfall kommt. Und das wollte ich da eben zeigen, dass in dieser Familie alle der Mutter tatsächlich beim Verschwinden zuschauen müssen. Und das ist das eigentlich Tragische.
Autobiografisch insofern, weil Sie ja gerade eben gesagt haben, Sie haben ein ungeheures Interesse, pathologisch haben Sie es sogar genannt, an solchen Krankheiten.
Könnte man sagen.
Woher rührt die?
Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich finde das einfach sehr spannend.
Vielleicht ist es auch ein Gegenmodell zu Ihrem, ich habe das mal Hauptberuf genannt. Sie arbeiten ja, das sagte ich bereits, in der Computerbranche. Wann schreiben Sie? Nachts vor der Arbeit? Am Wochenende?
Ich schreibe oftmals nach der Arbeit. Ich komme heim, trinke einen Gin Tonic und dann geht es los. Das ist ja immer so ein auch verbreiteter Stereotyp, dass SchriftstellerInnen zu Hause sitzen und auf die Muse warten. Das stimmt natürlich auch, aber man muss es sich dann bis zu einem gewissen Grad auch antrainieren, wenn einfach ein bisschen Zeit da ist, gleich loslegen zu können.
Jetzt würde ich gerne mit Ihnen über die Zusammensetzung des Gin und Tonic sprechen, aber das würde ein weites Feld sein. Da gibt es mittlerweile so viel Gin-Sorten und so viel Tonic-Produkte. Daher zum Schluss die folgende Frage. Arbeiten Sie denn schon an einem neuen Projekt, auch wieder mit neurodegenerativen Krankheiten?
Ja, jetzt haben Sie mich erwischt. Ich arbeite tatsächlich an etwas Neuem. Es ist noch sehr roh, es ist noch sehr am Anfang und es zeigt sich, dass eine Figur tatsächlich etwas in dieser Richtung haben könnte. Aber mehr kann ich im Moment noch nicht verraten.
Brauchen Sie auch nicht, denn wir sind ja beim aktuellen Buch. Das war Didi Droppner über ihren Roman »Als die Kirche den Fluss überquerte«, der im Piper Verlag erschienen ist. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön, es hat mich sehr gefreut.
schau nach, ich gehe ran, leben wie ein Postbeamter. Zwischendurch schau ich nach, ob du schon geschrieben hast. Das Rendezvous fällt wohl ins Wasser, die Zeit schon wieder dahin, totaler Irrsinn. Ich will ein Recht auf Unerreichbarkeit. Ich will ein Recht auf Unerreichbarkeit. Ruf mich morgen an, ruf mich übermorgen an. Ruf mich übermorgen an. Ich will ein Recht auf Unerreichbarkeit. Ich will ein Recht auf Unerreichbarkeit.
Das kommt eher selten vor. Mit 47 Jahren legt der in Greifswald geborene Christian Torgler nun seinen ersten Roman vor. Und zwar ein umfangreiches Epos mit dem Titel »Der Platz an der Sonne«. Torgler hat Philosophie, Kulturwissenschaften und Theologie studiert, später einige Jahre in Tansania verbracht und Afrika bereist. Heute lebt er abwechselnd in Berlin und in Phnom Penh, Kambodscha. Ein weltläufiger Mann also, und was er uns Unerhörtes vom Lauf der Welt zu erzählen hat in seinem Roman, verrät uns jetzt Wolfgang Schneider.
Als die Menschen noch mitten im Nachkriegselend der späten 40er Jahre steckten, fürchteten nicht wenige, ein dritter Weltkrieg stünde unmittelbar bevor. Tatsächlich gab es die reale Gefahr. Und in Christian Torglers Roman »Der Platz an der Sonne« geschieht nun das, was der Welt damals und bisher erspart blieb. Während der Blockade und der Luftbrücke in Berlin schlägt der Kalte Krieg in einen heißen um.
Zuerst haben die Sowjets geglaubt, die Amerikaner schaffen das nie, nur aus der Luft. Aber damit lagen sie falsch. Und deshalb haben sie begonnen, die Flüge zu stören. Das lief zunächst mehr oder weniger glimpflich ab, bis zum 18. Oktober 1948. An diesem Tag hat ein russischer Jäger eine amerikanische Transportmaschine angegriffen und wurde deshalb von den Amerikanern abgeschossen. Die haben es dabei belassen, der sowjetische Kommandeur allerdings nicht. Als Rache hat er befohlen, den Flughafen Tempelhof anzugreifen. Zur Vergeltung haben die Amerikaner sowjetische Stützpunkte in der Ostzone angegriffen. Darauf hat Stalin die gesamte Kriegsmaschinerie in Gang gesetzt.
Bis 1961 dauert der Krieg und am Ende ist Europa ein verheertes Gebiet, das in vielen Aspekten den scheiternden Staaten Afrikas gleicht. Umgekehrt aber ist Afrika in Christian Torglers Roman inzwischen auch ökonomisch zum Platz an der Sonne geworden, zu einer Wohlstandszone, wo sich jeder, der in Europa vom besseren Leben träumt, hinsehnt. Verkehrte Welt, das ist die Grundidee des Romans. 1978 wird der Ich-Erzähler Joshua Brenner in Berlin geboren, der Hauptstadt der neuen Preußischen Republik, einem von sechs Staaten des ruinierten und zersplitterten Deutschland. Diktatorisch regiert von der nationaldemokratischen Preußischen Arbeiterpartei unter einem gewissen Oberst August Kroll. Die Lebenswelt, in die wir mit Joshua als Leser hineinwachsen, ist ein merkwürdiges und dicht beschriebenes Gemisch aus schäbigem Mietskasernen-Berlin mit Plumpsklos in den Hinterhöfen, DDR-Tristesse und einer postapokalyptischen Welt, die den eigenen Zivilisationsverlust nur aus den Erzählungen der Altvorderen erkennt. Die Stadt ähnelt einer übervölkerten Drittweltmetropole. Joshua Brenner versucht, sich an diesem Unglücksort ein bisschen Lebensglück zu erkämpfen. Er schuftet als Hilfsarbeiter, fährt Taxi, heiratet, wird Vater eines Sohnes. Schließlich will er sich selbstständig machen mit einer Kneipe. Eine Wirtschaft in der Mangelwirtschaft, das scheint ihm eine gute Idee. Aber vor den Bierausschank haben die Götter die Bürokratie gesetzt. Offenbar das Einzige, was in Krolls kleptokratischer Diktatur kräftig gedeiht.
»Nun habe ich 3 Monate Zeit, um den Rest zu besorgen. Das wird ja wohl zu schaffen sein.« »Ja«, sagt der Mann im preußischen Ministerium für Volksgesundheit am nächsten Tag und streicht die Zeitung glatt. »Ich erinnere mich an Sie, natürlich. Aber das dauert noch. Wir können ja auch nicht hexen.« »Was denken Sie denn, so ganz unverbindlich, zu wann könnte das was werden?« Er schiebt die Zeitung beiseite und beugt sich über den Kalender. »Also, dieses Jahr wird das nichts mehr.« Aber der September hat gerade erst angefangen und das können Sie jetzt schon. Wollen Sie mich über meinen Kalender belehren? Oder vielleicht darüber, wie ich meine Arbeit zu machen habe? Nur zu. Entschuldigung, ich wollte wirklich nicht... Naja, allerdings, sagte er und lehnt sich zurück, etwas gäbe es schon, was Sie tun können, um den Prozess zu beschleunigen. Aha, und an was haben Sie da gedacht? Sie können den Nächsten reinschicken.
Ausgestattet mit dem unermüdlichen Wagemut eines Schelmenromanhelden gelingt es Joshua schließlich, sein selbst zurechtgezimmertes Lokal zu eröffnen. Mit einer offenbar stark vermissten Getränkespezialität aus besseren Zeiten, der Berliner Weißen, macht er gute Geschäfte, die allerdings bald die Schutzgeldmafia auf den Plan rufen. Bei mehreren Besuchen bringt sie ihre parasitären Interessen nachdrücklich zur Geltung. So kommt Joshua immer wieder vom Regen in die Traufe. Geschunden, ausgebeutet, überarbeitet, betrogen. Und dann zerbricht noch seine Ehe, stirbt sein einziger Sohn. Schließlich geht auch das Lokal in Flammen auf. Brandstiftung. Die Versicherung weigert sich zu zahlen. Nun reicht es dem Stehaufmännchen. Er zieht die Lehre aus all den Fehlschlägen. Es gibt kein richtiges Leben im Grundfalschen. Joshua fasst den Entschluss, sich nach Afrika durchzuschlagen, um dort ein neues Leben anzufangen. Die zweite Hälfte des Romans erzählt die Geschichte seiner mehrere Jahre dauernden, überaus schikanösen Flucht. Freunde sterben an seiner Seite. Er wird von korrupten Milizen erpresst und gefoltert. Schließlich gelingt die Überfahrt nach Tunesien. Aber dort wird Joshua als illegaler Migrant aufgegriffen und nach Sizilien zurückverfrachtet, wo er in Schwefelgruben Sklavenarbeit leisten muss. Endlich klappt ein zweiter Versuch, nachdem er, hier wird's melodramatisch, die Tochter eines Mafia-Bosses vor dem Ertrinken gerettet hat. Während der europäische Niedergang knapp, aber plausibel begründet wird, bietet der Roman keinerlei Erklärung für die prächtige Entwicklung Afrikas. Sie wird einfach behauptet, nach dem Motto, es könnte ja auch alles genau andersherum sein. Auch die imperialistische Ausbeutung, auf die der Titel »Der Platz an der Sonne« mit dem Verweis auf die deutsche Kolonialpolitik anspielt. Das ist eine erhebliche Schwäche der Konstruktion. Auch die Idee, die heutige Migration einfach in die Gegenrichtung laufen zu lassen, ist nicht sonderlich originell. Kürzlich erst gab es einen Fernsehfilm, der dergleichen in Szene gesetzt hat. Vor allem wirkt die Ausführung im Roman sehr mechanisch. Die spätestens seit 2015 in den Medien dauerpräsenten Fluchtgeschichten werden mit all ihren bekannten Beschwernissen und Schreckensdetails einfach spiegelverkehrt erzählt. Etwa bei der Problematik des Schlepperwesens, wenn es um die lebensgefährliche Überquerung der Alpen geht.
»Du hast recht«, sagt Achim. »Es ist nicht schwer, einen Schlepper zu finden. Im Gegenteil, die finden dich. Aber es ist verdammt schwer, den richtigen Schlepper zu finden, verstehst du? Für jeden von uns, der vor oder in den Bergen geschnappt wird, kriegen die Grenzer eine Kopfprämie. Deshalb muss der Schlepper nicht nur die Berge kennen, sondern auch genau wissen, wen man wie bestechen kann und wen nicht, verstehst du? Das Gemeine ist, dass manche Schlepper gemeinsame Sache mit den Bullen machen. Die kassieren die Kohle erst von dir und anschließend liefern sie dich ab und teilen sich die Prämie mit den Grenzern. Das passiert immer wieder.«
Auch in Afrika nimmt es kein gutes Ende mit Joshua Brenner. Für einen armen, unerwünschten Teufel wie Joshua ist kein Platz an der Sonne vorgesehen. Leider wird Torklas Erzählweise ungeachtet der Länge des Romans immer kurzatmiger, reiht hastig Episode an Episode und schlägt dabei doch immer wieder den gleichen Ton und Tenor an. Überhaupt der Ton. Die Sprache, die der Ich-Erzähler in seiner Lebensbeichte schreibt, ist ein von mündlicher Rede geprägter Simpelstil, gewürzt durch ein bisschen Berliner Mundart und viele Vulgarismen. Der Argot einer auf den Hund gekommenen Welt. Damit es ein bisschen feiner und lebensweiser wirkt, streut Joshua bei jeder Gelegenheit abgedroschene Spruchweisheiten ein, die offenbar für eine letzte Schwundform von Bildung einstehen sollen. Es ist ein sicher gewollt, platter oder plattgemachter Stil, der sich zwar als passend für den postapokalyptischen Bewusstseinszustand legitimieren lässt, über 600 Seiten aber penetrant wirkt, zumal der Autor an keiner Stelle zu erkennen gibt, dass er auch über andere Register verfügt. Schade, denn in der ersten Hälfte entwickelt dieser ambitionierte Debütroman als Erzählung eines alternativen Geschichtsverlaufs durchaus dunkle Faszination.
Wolfgang Schneider hat Christian Torklers Roman Der Platz an der Sonne besprochen, der im Klett-Cotta Verlag erschienen ist.
Immer noch keine Nachricht. Nullen oder Einsen stellen meine Lebensweichen. Früher standen wir mit Freunden stundenlang vergnügt an irgendwelchen Tresen. Der Weg dorthin ist zum Ziel verkommen und wir kommen einfach nie mehr an. Ich will ein Recht auf Unerreichbarkeit. Ich will ein Recht auf Unerreichbarkeit. Ruf mich morgen an, ruf mich übermorgen an. Ruf mich über, über, über.
Der in Mainz geborene Schriftsteller Andreas Martin Wiedmann konnte mit seinem Debütroman Die Glücksparade durchaus überzeugen. Für die Vater-Sohn-Geschichte, die auf einem Campingplatz spielt, erhielt er den Robert-Gernhardt-Preis und den Mara-Kassens-Preis. Wiedmann ist ein promovierter Literaturwissenschaftler und hat nun mit Messias seinen zweiten Roman vorgelegt. Sigrid Löffler hat das Werk leider nicht überzeugen können.
Es ist verbürgt, dass Georg Friedrich Händel sein Oratorium Der Messias in knapp 4 Wochen komponiert hat. Jetzt Hand aufs Herz. Was hat unsereins in den vergangenen 4 Wochen gemacht? Vergleichsweise banale Dinge vermutlich, aber sicher kein epochales Meisterwerk geschaffen. Und womit haben sich die 3 Hauptfiguren im neuen Roman Messias von Andreas Martin Wiedmann die letzten Wochen über beschäftigt? Dem anspruchsvollen Romantitel Messias zum Trotz gehen auch Wiedmanns mittelmäßige Gegenwartshelden, Vater, Mutter und Tochter Helma, nur den allertrivialsten Alltagsverrichtungen nach, zumindest auf den ersten Blick. Die Abgründigkeiten hinter dem banalen Anschein offenbart der Roman erst allmählich. Schon die Milieus, in denen der Autor seinen Roman ansiedelt, stehen nicht eben im Ruf allergrößter Seriosität, im Gegenteil. Sie könnten gar nicht zeitgeistiger und bodenloser sein. Wiedmann schickt seine Leser in die Werbebranche, in die Fitness- und Coaching-Szene sowie in die Welt der Kunstgalerien ihrer Kuratoren und Sponsoren. Vater Helmer ist ein Marketingmann, der von seiner Frankfurter Werbeagentur nach London geschickt wird, um dort eine Außenstelle zur Kundengewinnung aufzubauen. Mutter Helma ist eine Fitnesstrainerin für gelangweilte Damen im schicken Taunus bei Frankfurt. Und Judith, die 24-jährige Tochter der beiden, hochstapelt als möchtegern Kuratorin und sucht Sponsoren für ihre dubiosen Kunstprojekte. Und was treiben die 3 tatsächlich? Vater Helma in London geht joggen, sucht zwischendurch Büroräume, telefoniert mit Maklern und knobelt an einer Werbekampagne für Oman Airlines, den neuesten und wichtigsten Kunden seiner Firma. Doch der Besitzer der Airline, ein launischer Milliardär aus der Sultansfamilie von Oman, schickt Helma unentwegt in die Irre und lässt jedes Treffen platzen. Auch sein Werbeauftrag ändert sich dauernd. Hat die Kampagne überhaupt eine solide Grundlage? Mutter Helma kämpft unterdessen zu Hause im Taunus mit einem sehr symbolischen Loch im Dach ihres schmucken Eigenheims, einer undichten, morschen Stelle, in die der Hausschwamm einzudringen droht. Sie überwacht die Handwerker, die den Schaden reparieren sollen, beides Schwarzarbeiter. Der eine verschwindet einfach über Nacht unverrichteter Dinge, der andere fällt vom Dach und bricht sich ein Bein. Das Loch bleibt. Und die mürrische Tochter kommt plötzlich von wer weiß woher ins Elternhaus hereingeschneit, bezieht wieder ihr Kinderzimmer, schnippelt auf der Terrasse lustlos an einem riesigen Speckstein herum und nennt das ihr Kunstprojekt. Judith hat etwas angestellt und steckt in Schwierigkeiten. Das argwöhnt die Mutter bald. Aber was ist vorgefallen? Wovor versteckt sich die Tochter zu Hause? Kein Kommentar, keine Erklärung, nur schlechte Laune. Bald wird dem Leser klar, diese Familie ist wurmstichig. Der existenzielle Hausschwamm zerstört sie von innen heraus. Drei schwindelhafte Existenzen taumeln haltlos durch ihre diversen Krisen, täuschen sich und werden getäuscht und suchen panisch nach irgendeiner Lösung, vielleicht sogar nach Erlösung. Der Vater wird unentwegt genasführt und verheddert sich in einer kafkaesken Schnitzeljagd nach einem nicht greifbaren Kunden und einem Auftrag, der sich in Luft auflöst. Die Mutter wird von einem lüsternen Stalker beschattet, ohne es zu merken, und sucht Rat und Trost bei einem windigen Heiler. Und auch das größte Geheimnis des Romans, die Wahrheit über die Verstrickungen der Tochter, wird nach und nach aufgeklärt. Die zweite Ebene des Romans tritt immer deutlicher in den Vordergrund. Und damit erklärt sich allmählich auch der hochgestochene Romantitel Messias. Wittmanns Figuren suchen alle nach einem Heiland, einem Erlöser, einem Messias und werden von Scharlatanen betrogen. Es wimmelt im Roman von falschen Messias-Figuren, von Gurus und Sektenpredigern, Untergangspropheten allesamt. Nicht von ungefähr siedelt der Autor seine Geschichte im Jahr 2013 an, denn damals verbreitete sich kurzzeitig eine abergläubische Endzeitstimmung im Westen. Für das Jahresende wurde der Weltuntergang prophezeit und von nicht wenigen Menschen halb und halb geglaubt. Der Autor lässt die Tochter Judith zu ihrem Unglück in die Fänge einer ländlichen Aussteigerkommune geraten, die sich durch Genügsamkeit und Selbstversorgung auf den jüngsten Tag vorbereitet. Ihr Guru ist ein ehemaliger Pfleger, der sich zum Sektenführer aufgeschwungen hat, eine tyrannische Fassbinderfigur, ungepflegt, aber charismatisch. Judiths halbherzige Sektenmitgliedschaft endet katastrophal für den Guru, für die Kommune und für sie selbst. Doch damit nicht genug. Andreas Martin Wittmann mag sich mit der Apokalypse als Überbau seines Romans nicht zufrieden geben. Buchstäblich auf den letzten Seiten des Romans setzt er in kritischer Absicht noch eins drauf, nämlich den griechischen Mythos von Narziss, der sich in sein eigenes Spiegelbild verliebte und daran zugrunde ging. Ungeschickter kann man den Hinweis auf einen fatalen Narzissmus als aktuelle Zeitstimmung nicht platzieren. So krankt Wittmanns Roman an einem Zwiespalt zwischen der Banalität seines Personals und dem überehrgeizigen zeitdiagnostischen Anspruch des Autors. Trivialer Alltagskrempel wird beschrieben, doch dahinter soll die Welterklärung aufscheinen. Andreas Martin Wittmann hat sich mit dem Messias schlicht übernommen.
Sigrid Löffler über den Roman Messias von Andreas Martin Wittmann aus dem Rowohlt Verlag. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe von SWR 2 Lesenswert Magazin. Alle Beiträge, aber auch die ganze Sendung können Sie nachhören und nachlesen. Und zwar auf unserer Homepage swr2.de, in der SWR Mediathek oder der neuen SWR 2 App. Die Musik kam heute von der Band Maurice und die Familie Summen und ihrem Album B-America. Für die Technik dieser Sendung war Andreas Bernhard zuständig. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Ich will ein Recht auf Unerreichbarkeit. Meld dich morgen bei mir.